Remote-Projektarbeit kann anstrengend sein. Ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, dass es manchmal ein bisschen chaotisch ist und es ist kein Selbstläufer. Man braucht quasi gute Leute, die dafür sorgen, dass alles in guten Bahnen verläuft.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. In der heutigen Episode von Projektmanagement im Glas beleuchten wir Chancen und Herausforderungen der digitalen Zusammenarbeit und zeigen, wie Kommunikation, Tools und Vertrauen Remote-Teams wirklich erfolgreich machen. Um genau diese Aspekte zu beleuchten, habe ich meinen lieben Kollegen Björn Schieferdecker eingeladen. Hallo Björn.
Hallo Christian, grüß dich.
Schön, dass du da bist, auch zum wiederholten Male.
Ja, ich glaube tatsächlich zum sechsten Male.
Zum sechsten Mal schon, wow. Oder
zum fünften,
müssen wir ja mal wieder,
übertreibe ich.
Weiß müssen wir wieder back to the roots gehen und mal wieder ein Gläschen Wein aufmachen oder eine Flasche Wein aufmachen und ein Gläschen Wein trinken. Gut, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht sagst du mal 3, 4 Sätze zu dir selbst, stellst dich kurz vor, damit auch alle Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, wissen, wer du bist und was du bei Corivus hier tust.
Ja, sehr gerne. Also Björn Schieferdecker mein Name. Ich bin bei Corivus seit 7,5 Jahren, glaube ich, 8 Jahre. Und hauptsächlich in ERP-Projekten unterwegs, hauptsächlich auch im agilen Umfeld, im Change Management etc.
Ist ja schon mal einiges, ne? Gute Kombination. Und natürlich arbeitest du auch seit vielen, vielen Jahren immer wieder remote. Nicht nur in Deutschland, auch mit verteilten Teams weltweit. Und von daher genau der richtige Ansprechpartner für unser heutiges Thema. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran und wir haben Tipps dabei und echte Insights, die Sie direkt in die Praxis umsetzen können. Björn, wir haben das Thema heute, das ja nicht jeden betrifft, nämlich Remote-Projektarbeit. Genauer gesagt, was macht digitale Zusammenarbeit erfolgreich und woran scheitert sie auch?
Also Remote-Arbeit ist ja längst kein neues Phänomen mehr. In vielen Bereichen, etwa auch in der Softwareentwicklung, war es schon lange vor der Pandemie üblich, mit externen Partnern digital zusammenzuarbeiten und Experten ins Team zu holen, manchmal auch einfach, um Geld zu sparen. Doch 2020 war dann quasi so der große Wendepunkt. Zuvor ermöglichten nur einige Großunternehmen regelmäßige Homeoffice-Tage. Ich kann mich an Kollegen erinnern, die beispielsweise freitags mal so einen Homeoffice-Tag eingelegt haben. Aber das war es dann auch schon.
Oder den klassischen Office-Day, ne? Gerade in der Beratung hat man sich da mal getroffen, mal die Kollegen und so weiter. Und dann, kann ich mich gut dran erinnern.
Casual Friday. Und ja, laut einer IFO-Studie begann mit der Corona-Pandemie, ja, es begann bis zu 97% der Großunternehmen mit Remote-Arbeit zu arbeiten. Keine Ahnung, was die anderen 3% gemacht haben, ob die dann einfach aufgehört haben.
Wollte ich gerade sagen, ja, also nicht mehr weit zu 100.
Genau, ja, interessanterweise, also wenn wir mal bei der Studie bleiben, empfanden 70% der Befragten die Zusammenarbeit auf Distanz als weniger effektiv. Diese Erkenntnis ist jedoch nicht einheitlich, wenn man sich unterschiedliche Studien anguckt. Das Ergebnis ist abhängig davon, wen man befragt hat und aus welchem Jahr die Studie ist. Eine andere Untersuchung, der Work Digital Stress and Wellbeing Survey der University of South Australia, kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Produktivität sei nicht gesunken. Viele empfinden sich im Homeoffice sogar als leistungsfähiger, etwa weil sie sich besser konzentrieren können oder seltener unterbrochen werden. Die Studie besagt allerdings auch, dass Remote Work zu einem anhaltenden Abwärtstrend der psychischen Gesundheit von Remote Workern beitragen kann.
Vielleicht dagegen mal so ein, zwei persönliche Erfahrungen. Wie ist es bei dir? Bist du eher der Homeoffice-Remote-Typ oder bist du so ein Hybrid-Typ?
Ich glaube, ich habe mich dran anpassen müssen. Ich war es nicht gewohnt, remote zu arbeiten. Ich war tatsächlich 5 Tage die Woche entweder beim Kunden vor Ort und wenn das nicht der Fall war, dann bei uns im Büro. Und es war quasi von heute auf morgen, dass ich 5 Tage die Woche dann von zu Hause gearbeitet habe. Und wir hatten dann auch eine Projektphase, die dann relativ stressig wurde. Also da habe ich bestimmt mindestens 50 Stunden in der Woche gearbeitet bei dem einen Projekt. Und ich kann mich erinnern, dass ich da so ein bisschen versackt bin. Man durfte nach 20 Uhr ja auch nicht aus dem Haus raus. Das heißt, wenn ich Feierabend gemacht habe, durfte ich nicht mehr auf die Straße und ich hatte dann schon das Gefühl, dass das so ein bisschen gesundheitlich bergab geht. Man macht kaum noch Sport. Deshalb, ich glaube, man muss selbst lernen, damit umzugehen.
Der Rechner steht dann eh da rum, ne? Dann kann man sich ja nochmal dran setzen, vielleicht nochmal 3 Mails schreiben oder nochmal 2, 3 Sachen ins Jira-Board eintragen. Da kann ich mich gut dran erinnern.
Es gibt ja keine Grenze mehr. Früher war es so, du hast den Rechner ausgemacht und dann, wenn was Wichtiges war, hast du ihn nochmal angemacht. Aber sonst bist du ja wirklich tatsächlich in den Feierabend eingestiegen dann. Und diese Grenzen sind also auch bei mir relativ verschwommen dann.
Ich meine, du hast jetzt eben diese beiden Studien gebracht und zitiert. Wahrscheinlich ist es hier so wie bei vielen Themen, je nachdem, in welche Richtung man liest, welche Umfrage man guckt. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Schwerpunkte. Die einen sind eher pro, die anderen con. Hast du da noch ein paar Beispiele?
Genau, ich habe hier auf dem Zettel mal so ein paar Sachen mitgebracht und recherchiert. Also es gibt ein paar, die vermehrt positive Effekte in Remote-Arbeit sehen. Es gibt zum Beispiel von Deloitte die Remote Works Survey von 2021 und da war das Ergebnis, dass es eine höhere Arbeitszufriedenheit gibt und eine bessere Work-Life-Balance bei hybriden Modellen. Dann gibt es den Microsoft Work Trend Index von 2022. Da war das Ergebnis, dass 87% der Mitarbeitenden sich im Homeoffice produktiver fühlen. Jedoch 80% der Führungskräfte haben das ein bisschen angezweifelt. Dann gibt es auch Studien, die vermehrt negative Effekte bei Remote-Arbeit sehen. Zum Beispiel jetzt mal hier bei uns das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Mobiles Arbeiten-Studie 2022 rausgebracht. Da war das Ergebnis, dass bei unzureichender Struktur oder schlechter Führung das Risiko für Burnout und Isolation bei Remote-Workern steigt. Und ja, also zunächst sind so ein paar Ergebnisse widersprüchlich. Wenn man es aber näher betrachtet, zeigt sich, wie du schon gesagt hast, dass vieles von den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den Teams abhängig ist. Und die Führungskultur, Selbstorganisation können ausschlaggebend sein. Viele Führungskräfte befürchten einen Produktivitätsverlust durch Remote-Arbeit. Das ist schon so ein bisschen unisono in den Studien. Wobei hierbei stellt sich auch so ein bisschen zwangsweise die Frage, ob es den Führungskräften an den notwendigen Kompetenzen vielleicht auch liegt, agile Teams in New Work-Modellen effektiv zu führen.
Natürlich, ja, ein Riesenthema, ne? Weil ich muss natürlich auch agile Teams oder muss nicht agile Teams, sondern muss Remote-Teams auch virtuell führen können und entsprechend auch steuern können.
Und eine Sache hat sich noch abgezeigt, also hauptsächlich die Studien, die sich mit der Situation der Pandemie quasi beschäftigt haben, zeigen vermehrt ein Bild der Senkung der Produktivität. Aber hier muss man natürlich hinzufügen, dass die Situation für niemanden halt selbstbestimmt war, weder für die Mitarbeiter noch für die Führungskräfte. Wenn wir Arbeitnehmern aber die Möglichkeit geben, im Homeoffice zu arbeiten, kann dies durchaus zu Produktivitätssteigerungen führen. Allerdings hängt der Erfolg natürlich von vielen Kontextfaktoren hier auch ab, ist nicht universell übertragbar und ziemlich klar kann man sagen, dass der Erfolg von Remote Work von der Führungsstruktur abhängt, von der Selbstorganisation der Teams und Mitarbeitern, natürlich auch von der technischen Infrastruktur. Es kann vielleicht nicht jeder im Homeoffice besser arbeiten. Allerdings, ich weiß nicht, ob die Leute dann im Büro halt nicht auch
das ist ja,
schlechter
genau,
performen.
Das ist, glaube ich, mit so einem Punkt, den jeder schon mal zur Erfahrung auch gemacht hat. Ich meine, die Kolleginnen und Kollegen, die im Büro auch eigenständig, selbst organisiert, sich die Themen holen, produktiv sind und gut arbeiten, auch wenn sie zwischendurch vielleicht mal an der Kaffeemaschine sich treffen, die kriegen das in der Regel auch im Homeoffice gut organisiert und andersrum. Ja. Also von daher verstanden und auch nochmal schön einfach zu sehen, dass es da auch unterschiedliche, mal wissenschaftliche Ansätze gibt, nochmal zu belegen oder zu widerlegen. Remote Work bringt natürlich viele Vorteile mit sich. Mehr Flexibilität, mehr Autonomie. Aber klar, es gibt natürlich Herausforderungen. Hast du vorhin gesagt, Isolation, vielleicht Kommunikationsprobleme, vielleicht auch dieser bekannte Coffee Talk, Verlust von Teamgefühl. Wie siehst du es? Überwiegen die Chancen oder gibt es aus deiner Sicht mehr Risiken?
Ja, auf den ersten Blick klingt es natürlich hervorragend. Mehr Flexibilität, mehr Autonomie, der Chef guckt nicht über die Schulter, man hat mehr Freiheiten. Aber genau, wie wir schon gesagt haben, klare Herausforderungen wie Isolation, Kommunikationsprobleme, ich auch häufig feststellen können. Und so wirklich ein Teamgefühl. Ich hatte ein Projekt, bei dem ich nur remote war und nie auch nur eine Person aus dem Projekt wirklich kennengelernt habe. Das war während der Pandemie. Und dort war es dann tatsächlich auch so, dass vom Betriebsrat aus trotz der Pandemie die Anweisung galt, Webcam kann aus sein oder soll sogar ausbleiben. Das heißt, ich weiß, wie meine Kollegen, mit denen ich 9 Monate lang zusammengearbeitet habe, ich kenne nur die Bilder aus
LinkedIn. Und die Stimme hoffentlich sonst, dann, ne?
Und die Stimme, genau. Aber wie gesagt, viele Vorteile, aber auch Herausforderungen wie Verlust von Teamkultur, Kommunikationsprobleme und wie gesagt auch Gesundheitsrisiken durch die Isolation oder Bewegungsmangel. Und das muss halt jeder dann halt selbst für sich halt auch wirklich hinbekommen, genügend Pausen zu machen, mal rauszugehen, nicht nur Chips zu essen, sondern auch mal was Gesundes zu kochen und so weiter.
Klar, das sind natürlich dann die Herausforderungen, die habe ich aber auch im normalen Büroalltag. Von daher so ein erstes Fazit, Remote-Arbeit, gut, nicht so gut.
Es ist eine Chance und ich denke, jede Chance sollte man versuchen zu nutzen. Also das ist auf jeden Fall erstmal mein Standpunkt. Genau, die Studie aus Australien stellt zwar trotz der Produktivitätsgewinne auch den Rückgang der Gesundheit fest. Andere Studien besagen aber auch, dass Remote Work positive Aspekte für die physische Gesundheit haben können, da man die Möglichkeit hat, länger zu schlafen. Also es kann sein, dass wenn man jeden Tag 45 Minuten pendeln muss, dass man einfach 45 Minuten länger schlafen kann. Und wie gesagt, dann hat man mehr Zeit einzukaufen, zu kochen und vielleicht morgens einfach mal 20 Minuten joggen zu gehen, bevor man anfängt zu arbeiten. Es hängt davon ab, was jeder draus macht natürlich. Und erstes Fazit hier, ja, Remote-Arbeit funktioniert nicht automatisch besser, aber kann besser funktionieren, wenn es eben richtig gestaltet wird.
Ja, ich meine, was ich so ein bisschen beobachte und sehe, ist, dass aktuell ja so ein Trend gibt, die Mitarbeiter wieder häufiger ins Büro zu holen, in Anführungszeichen. Also viele Firmen haben ihre Regelungen da wieder angepasst, bestehen wieder drauf, dass die Leute zu bestimmten Tagen oder in einer bestimmten Menge wieder ins Büro kommen. Und wahrscheinlich wird auch jeder Micromanager sich das wünschen, dass er wieder seinen Kollegen über die Schulter schauen kann. Aber gleichzeitig gibt es natürlich Entwicklungen und Wünsche von der jüngeren Generation, Millennials oder auch Gen Z. Und wenn wir die Themen jetzt mal überlegen, uns angucken und versuchen mal ein paar Erfolgsfaktoren für die digitale Zusammenarbeit abzuleiten. Was braucht es aus deiner Sicht, damit digitale Projektteams erfolgreich zusammenarbeiten können? Lass uns da mal kurz drauf eingehen.
Genau, wir haben ja schon mal, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, darüber gesprochen, was wir so als Erfolgsfaktoren sehen. Ich glaube, eine Sache war die Kommunikation eben, ist ein wichtiger Punkt. Es muss klare Regeln und passende Kommunikationskanäle geben, was auch in dem Microsoft Work Trend Index, den wir schon erwähnt haben, betont wird. Ja, für kurze Abstimmungen funktioniert immer gut ein Chat. Wir nutzen Microsoft Teams. Bei einem Kunden nutzen wir Google Workspace und einen Chat. Und das ist so das, womit ich gewohnt bin zu arbeiten. Es gibt natürlich auch ganz viele weitere Tools. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt.
Nee, es gibt einfach viele sinnvolle Tools, die vielleicht ein bisschen auf die Kulturen, auf die Situation beim Kunden passen, bei den Mitarbeitern und bei den Unternehmen passen muss. Aber verstanden, kurze Abstimmung, ne?
Genau, aber auch nur kurze Abstimmung. Jetzt bei Meetings zum Beispiel, also wenn man komplexere Themen hat mit mehreren Personen, bei denen man beispielsweise auch eine Entscheidung herbeiführen möchte, dann funktioniert dann natürlich auch wieder Teams und Google Meet. Aber da haben wir auch während der Pandemie ganz viele andere Tools kennengelernt. Es gibt Leute, die haben gezoomt, die haben gewebex, dann gab es die GoToMeet. Und das Gute bei vielen von diesen Tools ist, bei manchen ist es kostenlos mit dabei, bei manchen gibt es so ein Premium-Add-on, wenn man bezahlt, quasi die Möglichkeiten, dass man die Meetings auch aufzeichnen kann. Da muss man natürlich aufpassen, es ist auch nicht überall gewünscht, dass jedes Meeting auch einfach aufgezeichnet wird. Bei manchen Unternehmen ist es so, dass quasi nur einseitige Demos oder so aufgezeichnet werden dürfen, aber jetzt keine kollaborativen Meetings, wo man quasi miteinander diskutiert. Was ich jetzt relativ neu kenne, erst seit ein paar Wochen, dass es quasi eine Möglichkeit gibt, mit Gemini oder keine Ahnung was, KI-gestützte Minutes aufzuzeichnen. Das heißt, man ist in einem Meeting, man drückt quasi einen Button und dann zeichnet das Tool quasi die Minutes selber auf, schreibt auf, wer was gesagt hat, macht eine kurze Zusammenfassung, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe das gerne kurz, ja, cool. Ich hätte es gerne ausführlich, dann kann man das am Ende auch noch selber überarbeiten und dann an alle rausschicken.
Auch mit Aufgaben ableiten oder ist das noch nicht Teil der Übung?
Also wenn es jetzt noch nicht Teil der Übung ist, dann bestimmt ganz bald.
Okay.
Also ich denke, hier machen wir jetzt gewaltig schnelle Schritte vorwärts. Genau, wichtig aber bei Entscheidungen, wie du schon sagst, und bei Tasks, sowas sollte natürlich einigermaßen strukturiert nachvollziehbar sein, vielleicht per E-Mail kommuniziert. Und genau, also wie gesagt, das ist einer der häufigen Fehler quasi, dass Informationen einfach in unübersichtlichen Postfächern oder Chatverläufen dann verschwinden. Gerade bei Projekten ist es besser, dass man generell von Anfang an eine zentrale Ablage hat, wie zum Beispiel einen SharePoint oder Google Drive oder eine Dropbox. Und bei kritischen Dokumenten wie jetzt Lastenheften, Anforderungen, Projekt- oder Testdokumentation und besonders bei rechtlich relevanten Dokumenten lohnt sich quasi ein Dokumentenmanagementsystem, ein DMS. Und hier hat man dann natürlich auch wieder viele hilfreiche zusätzliche Funktionen. Man kann eine Versionierung machen, man kann definierte Freigabe-Workflows einstellen, man hat die Möglichkeit für digitale Signaturen etc. Und gerade wenn man, kommt darauf an, in welchem Umfeld man ist, kann sein, dass es ein kleines Startup jetzt nicht so wichtig erachtet, aber jetzt ein großes Pharmaunternehmen oder so, da ist es natürlich zwangsweise notwendig.
Ich meine, du bist in dem Umfeld, Björn, ne, wo es eben auch um validierte Prozesse, validierte Tasks geht und von daher alles gut, verstanden. Und ich meine, wir hatten es eben schon mal kurz gestreift, das Thema auch Meetings. Ich glaube, bei Meetings ist immer wichtig, auf das Thema Struktur einzugehen.
Ja, genau. Also die Struktur sollte klar festgelegt und kommuniziert und aufgesetzt werden. Das Herz der täglichen verbalen Kommunikation jetzt gerade in hybriden und agilen Umfeld ist quasi das Daily. Und auch hier sollten die Regeln quasi eingehalten werden. Sprich, es sollte eine Agenda geben, ein Timeboxing. Jemand sollte quasi gucken, dass die Teams nicht in ein Rabbit Hole fallen. Das gilt natürlich auch, wenn man nicht remote arbeitet, ganz klar. Und in dem Daily wird dann quasi auch Klarheit darüber geschaffen, wer gerade an was arbeitet. Und dies muss transparent in den vordefinierten Task-Tools quasi festgehalten werden. Entweder mit Jira oder mit Trello oder die anderen Tools, die es da noch gibt. Ja.
Verstanden. Ich meine, dazu vielleicht nochmal als Querverweis. Wir hatten auch mal eine Episode gemacht im Bereich des Podcasts, der sich genau mit diesem Thema Dailies und der Strukturierung derselben auch beschäftigt. Wer das mal nachhören möchte, gerne mal in der Episodenfolge nachschauen. Vielleicht an der Stelle ganz kurz. Wir freuen uns immer über Feedback. Lassen Sie uns wissen, welche Themen für Sie interessant sind und welche Gäste Sie gerne mal in Zukunft hier hören möchten. Schreiben Sie uns gerne eine kurze Mail, einfach an podcast@corivus.de. Und klar, wir freuen uns immer, wenn Sie uns eine kurze Bewertung auf Apple Podcast dalassen und den Podcast Projektmanagement im Glas natürlich auch gerne abonnieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gut, das war der Erfolgsfaktor Kommunikation, so als Fazit. Bevor wir weitergehen.
Genau, kurze Zusammenfassung auch im Abgleich mit Studien etc. Also die Tools auf jeden Fall gezielt wählen. Zu viele Tools gelten natürlich auch wieder als Fehlerquelle. Kann man auch nachlesen im Harvard Business Review etc. Dann eine zentrale Informationsablage, die gut strukturiert ist, ist laut McKinsey-Studie, aber ist natürlich auch logisch ein Schlüsselfaktor. Und agiles genau. Arbeiten funktioniert gut remote, da agile Frameworks mit definierten Prozessen und Ritualen arbeiten. Und das schafft Sicherheit, gerade in verteilten Teams. Rituale sollten gefördert werden. Das fördert Effizienz und Zufriedenheit und hilft dann auch dem Team, ein bisschen weiter zusammenzuwachsen, auch wenn das Team remote arbeitet.
Sehr schön. Du hast jetzt eben schon mal kurz angeteasert, das Thema Tools und Transparenz sind zwei sehr wichtige Punkte und deswegen hast du denen auch quasi das Label zweiter Erfolgsfaktor für Remote Work auch gegeben, ne?
Genau, also nicht nur Tools, sondern generell Transparenz schaffen. Tools helfen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Ja, hier gilt quasi das Gleiche wie auch allgemein bei einer Projektmethodologie. Die Auswahl von digitalen Werkzeugen sollte konkret am Bedarf orientiert sein und nicht an dem aktuellen Hype. Und im Projektmanagement eignet sich Jira zum Beispiel hervorragend für komplexe, agile Projekte. Es ermöglicht das Abbilden von Tasks, User Stories, Epics und Sprints. Allerdings sind Retrospektiven und Teamplanungen dort nur begrenzt intuitiv. Ich habe es heute dir gegenüber kurz erwähnt. Das ist auch der Grund, weshalb wir so ein bisschen rumspielen in Jira und versuchen, so ein paar Add-ons zu erproben, wie zum Beispiel Agile Hive, damit wir quasi auch sowas wie eine Roadmap abbilden können. Und ja, also wie gesagt, da gibt es andere Möglichkeiten.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, Björn, ja, also es gibt immer noch die Notwendigkeit, ne, auch für Spreadsheets oder Whiteboards und so weiter. Ja. Da kommt man nicht dran vorbei.
Genau, also eine Excel-Tabelle ist immer noch eine Excel-Tabelle. Ist für gut empfunden und wird so schnell nicht verschwinden, glaube ich. Genau, Trello habe ich noch öfter mit gearbeitet, ist ideal für kleinere Teams und einfache Projekte, ist eben visuell leicht verständlich und schnell einsatzbereit. Und es gibt, also vom Hörensagen kenne ich noch Asana und Notion. Angeblich sind es vielseitige Allrounder für Aufgabenmanagement, Wissens- und Teammanagement. Ja, bin ich aber quasi noch ein bisschen, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Weiß ich mehr.
Ja, können wir mal mit auf die ins Backlog nehmen und mal gucken, ob wir da beim nächsten Mal was dazu sagen können. Genau. Zweiter Punkt ist wahrscheinlich dann auch die visuelle Aufbereitung und Darstellung von Informationen.
Ja, also so für Brainstormings oder Retros wird dann gerne mal Miro benutzt oder ein Lucidchart. Da kann man auch so schöne Design-Sessions machen oder Prozesse visualisieren. Wir nutzen es auch, also wir arbeiten in einem Programm oder Projekt mit Safe und haben im Prinzip das komplette PI-Planning auf so ein Lucidchart geklatscht und das begleitet uns dann 3 Tage durch das PI-Planning.
Das ist wichtig, ja. Und ich meine, aber das hatten wir auch schon mal diskutiert im Rahmen unserer Podcasts. Hier ist natürlich die Frage immer zu stellen, welches Tool, ne? Weil der Name sagt schon, es ist nur ein Hilfsmittel, bringt mir für meine Situation einen Mehrwert. Und das kann ja auch variieren.
Ja, und wir sind eigentlich schon fast am Ende. Also es ist weniger ist oft mehr. Jedes eingesetzte Tool sollte einen klaren Mehrwert bieten und gut quasi in bestehende Systeme integrierbar sein und ja, möglichst größenskalierbar, wenn möglich. Auch ja, Faktoren wie Datensicherheit oder DSGVO-Konformität und meinetwegen auch Benutzerfreundlichkeit sind entscheidend, gerade in verteilten und internationalen Teams.
Ja, ganz wichtiger Punkt und halt immer abhängig vom Kontext, von der Größe, von der Situation des Unternehmens, da einfach mit offenen Augen und Ohren durchs Projekt gehen.
Und ja, jetzt auch nochmal kurz ein Fazit hier zu Tools und Transparenz. Also der Tool-Einsatz sollte strategisch und begründet erfolgen und nicht wahllos. Hier wieder eine Studie von Gartner, aber auch eine Sache, die eigentlich relativ intuitiv ist.
Ja, aber ganz, ganz wichtiger Punkt, Björn. Ich meine, ich kenne Kundensituationen, da sind 3, 4, 5, 6 Tools im Einsatz parallel, die im Prinzip alle das Gleiche machen oder Ähnliches. Und da werden natürlich dann immer wild Tools eingeführt, dass man jetzt eben ein Tool hat, aber die grundlegenden Ideen, Ansätze, Prozesse dahinter sind eigentlich nicht besprochen und nicht committed und von daher ist es schwierig.
Genau, also wenn Prozesse, Zuständigkeiten und auch so Sichtbarkeitsregeln halt nicht klar sind, dann bringt auch das beste Tool halt quasi nichts. Ja, und ja, vielleicht am Rande noch, also Tools schaffen natürlich auch Potenzial zur Entlastung. Kann sein, dass man jetzt mit KI oder sonst was schafft, eine gute Automatisierung für repetitive Aufgaben zu machen. Und die Mitarbeiter können damit dann auch den Fokus ein bisschen auf das Wesentliche setzen. So repetitive Arbeiten und unnötige Meetings, wenn man halt die ganze Zeit von zu Hause arbeitet, das sind halt auch ganz klar Produktivitätskiller.
Ja, genau. Finde ich gut. Und machen wir damit einen Haken an den zweiten Erfolgsfaktor, an das Thema Tools und Transparenz. Hast du noch einen dritten dabei für uns?
Ja, wir hatten als letztes noch festgelegt Struktur und Selbstorganisation und ist, glaube ich, gar nicht so ein einfaches Thema. Gerade wenn das Büro fehlt oder das physische Büro vor Ort, werden definierte Abläufe zur Orientierungshilfe für alle Beteiligten.
Aber jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie schafft man es denn, dass es klare Strukturen gibt und dass man diese klaren Strukturen schafft? Macht man da zu Beginn mal irgendwie einen virtuellen Workshop? Braucht man da eine Vorgabe von den Führungskräften? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wie gesagt, ganz wichtig sind eben die etablierten Meeting-Formate, die man quasi auch kennt, wenn man quasi nach Scrum oder sonst was arbeitet. Das heißt, wir haben Dailies, Weeklies, wir haben Retros, wir haben die agilen Zeremonien mit klaren Zielen und Timeboxing. Und da sollte man sich dran halten, wenn es nicht einen guten Grund gibt, es nicht zu tun und davon abzuweichen. Dann ist wichtig, dass eine klare, transparente Aufgabenverteilung herrscht. Wer arbeitet woran? Was ist der nächste Schritt? Tools wie Kanban Boards, Roadmaps und Roles and Responsibilities oder eine Raki-Matrix helfen da. Und auch wie du vorhin schon gesagt hast, eigentlich ging das klar. Aber wir sind auch schon in Projekte gekommen, wo die Leute nicht wussten, wofür sie zuständig sind. Und wenn man dann mal nachgefragt hat, ob es das irgendwo dokumentiert gibt, dann hat man da auch nichts Offizielles bekommt. Genau, also Transparenz in der Aufgabenverteilung. Und auch ganz wichtig, wenn wir neue Teammitglieder haben, ein strukturiertes Onboarding ist ganz wichtig. Neue Teammitglieder brauchen einen definierten Start mit Einführung, die Tools, alle Trainings, die notwendig sind. Sie müssen die Prozesse verstehen, sie müssen wissen, was ihre Ansprechpartner sind, was die Erwartungshaltung an das Team und an die einzelnen Personen sind. Das ist ganz wichtig und hilft eben auch jemandem, der neu startet, von Anfang an wirklich mit Elan dran zu bleiben und nicht gleich in so ein Loch zu fallen, wenn man merkt, dass irgendwie so viele Dinge unklar sind und man nicht weiß, woran man ist. Also wie gesagt, für die Zusammenarbeit und Führung ist wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, was sind meine Ziele, was sind die Prioritäten, was sind die Deadlines, die ich einhalten muss.
Definitiv wichtig, ne? Und ich meine, das ist ein Punkt, das ist auch kein einmaliger Prozess, sondern oft sind es ja natürlich sich wiederholende Prozesse. Es gibt Justierungen, Anpassungen, vielleicht auch Veränderungen in den Rollen, in den Zuständigkeiten. Und da sind wir wieder bei dem Thema Führung und auch Remote-Führungsaufgaben. Nur weil die Personen nicht im gleichen Raum sitzen, heißt das nicht, dass sie eben auch keine Guidance und keine Führung brauchen.
Genau. Und dann aber natürlich auch Selbstführung ist auch ganz wichtig. Und ja, gerade diese Selbstführung und dann quasi diese Transparenz und die Führung durch die Führungskraft, das geht natürlich alles Hand in Hand. Und das schafft dann natürlich auch Vertrauen. Und wie wir schon erwähnt haben, also Micromanagement bewirkt eher das Gegenteil. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen mal bei LinkedIn so ein paar Dinge gesehen, wo es heißt, ja, wir müssen zurück ins Büro, weil 90% der Mitarbeiter nicht in der Lage sind, sich selbst zu managen. Das würde ich jetzt mal anzweifeln. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, aber ja, ich glaube schon, dass wenn eine gute Führung existiert und Klarheit und Unterstützung der Ergebnisorientierung der Mitarbeiter vorhanden ist und das Vertrauen zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden wächst und durch konsequentes Einhalten von Absprachen dann auch quasi bestehen bleibt, ja.
Ja, sehr wichtiger Punkt und ich finde, es ist ein schöner Abschluss, auch so ein kleines Fazit für den dritten Erfolgsfaktor für das Thema Struktur und Selbstorganisation. Ich glaube, mit diesen drei Faktoren kann man ganz gut in das Thema Remote Work auch starten. Und ja, wie wollen wir das Thema denn zusammenfassen? Hast du da eine Idee für unsere Hörer?
Ja, also ich erwähne nochmal, also es gibt bei Struktur und Selbstorganisation auch ein paar Studien. Ich erwähne jetzt mal nur eine, also von einem Analysenberatungsunternehmen Gallup. Die betonen in mehreren Studien, dass Vertrauen im Team direkt korreliert mit der Leistungsfähigkeit und es entsteht vor allem durch Transparenz, klare Kommunikation und gelebte Verantwortlichkeit.
Ja, genau.
Ja, zusammenfassend, Remote-Projektarbeit kann anstrengend sein. Ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, dass es manchmal ein bisschen chaotisch ist und es ist kein Selbstläufer. Man braucht quasi gute Leute, die dafür sorgen, dass alles in guten Bahnen verläuft. Und dann hat es auch enormes Potenzial und kann wirklich wirksam sein. Und wer Kommunikation klug gestaltet, die Tools gezielt einsetzt und Verantwortung im Team richtig und fair verteilt, wird hoffentlich sehen, dass digitale Zusammenarbeit nicht nur funktionieren kann, sondern auch sehr gut funktionieren kann und ein Team vielleicht sogar stärker macht.
Ja, das finde ich gut. Und die Frage aller Fragen, die wir jetzt ganz zum Schluss beantworten, zurück ins Büro oder nicht?
Generell würde ich sagen, nein, weil Remote Work ist also weder ein Allheilmittel, wie wir schon gesagt haben, aber ist auf jeden Fall auch kein vorübergehender Trend. Wie du schon gesagt hast, gerade die jüngere Generation wünscht sich Selbstbestimmung und Flexibilität und an diese Wünsche sollte man sich anpassen, wenn da gute Leute dabei sind. Und hierfür müssen Führungskräfte eben Orientierung geben und Freiräume schaffen. Und zu Vertrauen gehört eben auch, den Mitarbeitern die Freiheit zu geben, Arbeitsort und Zeit zu wählen, soweit dies denn das Projektumfeld natürlich zulässt. Klar. Und ja, wer auf Vertrauen und klare Prozesse, gute Tools und klare Kommunikation setzt, kann Remote Work, glaube ich, zu seiner Stärke machen. Und vielleicht funktioniert es dann auch wirklich besser, als diese 80% der skeptischen Führungskräfte des Work Trend Index denken.
Das will ich doch schwer hoffen, ja. Und Björn, vielen Dank für diese Insights. Ich würde vorschlagen, wir packen die drei Erfolgsfaktoren mit den wichtigsten vielleicht Teilaspekten einfach mal in die Shownotes, dass man das nochmal nachlesen kann, wenn man da Lust drauf hat. Und weiß nicht, die Studien zu verlinken, wäre vielleicht ein bisschen zu weit führen. Wenn jemand Interesse an den Studien hat, dann gerne eine kurze Mail an podcast@corivus.de, dann stellen wir die gerne zur Verfügung.
Und wenn jemand anderer Meinung ist und das ausdiskutieren möchte, dann natürlich.
Dann auf jeden Fall, ne? Ja. Auch dann bitte eine kurze Mail an podcast@corivus.de. Björn, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir für die Einladung.
Und ja, ich denke, es waren wieder ein paar interessante Aspekte dabei. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie eingeschaltet haben, uns zugehört haben. Und wir hoffen, dass Sie aus der heutigen Episode ein paar Punkte mitnehmen konnten, ein paar Insights rausziehen konnten und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal oder im nächsten Projekt. Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.